Bist du bereit? Schnall dich an, denn jetzt geht's los. Willkommen bei Freie Schnauzen. Geschichten vom Lebenshof Mudebauch.
Hi.
Hallo Mary.
Hi Sina.
Ich sitze hier heute mit Mary aus unserem Tierteam. Ihr habt die Tierteam-Vorstellung sehr gefeiert. Wir hatten jetzt eine kleine Zwischenfolge mit Svante und mir. Und jetzt sitzen wir beide hier zusammen. Schön, dass du da bist.
Danke für die... Nee, ich habe mich selbst eingeladen.
Nein, natürlich. Ich hätte dich eh gefragt. Okay. Außerdem habe ich im Tierteam gefragt, wer alles möchte.
Ja, stimmt.
Ja. Genau, Mary, du stellst dich jetzt einfach mal ein bisschen vor und dann gucken wir, wo uns das Gespräch hinleitet. Svante hat gerade schon zu mir gesagt, es ist sehr ungewöhnlich, dass ich mir keine Notizen gemacht habe, aber Mary ist ein sehr kommunikativer Mensch.
Das war so sehr wertschätzend ausgedrückt.
Das ist so, das ist schön. Ja. Was ich an Mary besonders feiere, ist, dass sie die einzige Person ist, die einzige Person in meinem Leben, deren Sprachnachrichten ich nicht auf 1,5 oder zweifacher Geschwindigkeit höre. Das macht mir die Kommunikation sehr, sehr leicht, weil das natürlich dann auch in Real Life so ist.
Ja.
Ich hoffe, ihr kommt drauf klar.
Ja, ich hoffe, ich bemühe mich wirklich langsam zu sprechen, aber es bemühe mich, ja.
Nee, ich finde das super. Also ich mag das, wenn Menschen sehr schnell sprechen. Genau, und es eigentlich selten vorkommt, dass wir uns nichts zu erzählen haben, deshalb machen wir das heute. Und außerdem haben wir Ponys und das ist voll Marys Thema, deshalb es wird hier nicht zu komischen Gesprächspausen kommen. Ich brauche keine Notizen. Ich hoffe einfach nur, dass wir nach einer Stunde aufhören können.
Ja.
Aber es wird nicht die einzige Folge bleiben. Deshalb fangen wir einfach mal langsam an und du stellst dich einmal vor.
Ja, okay. Ja, ich bin Mary, 27, ja. Ich öfter mal. Genau, ich komme eigentlich aus der Nähe von Köln, also NRW, und bin im November nach Kenzing gezogen, also Ecke Freiburg. Und habe mich eigentlich in dem Zuge direkt auf der Suche nach irgendeiner Art Lebenshof gemacht, wo ich ehrenamtlich helfen kann, weil das auch in meiner Jugend schon einen großen Platz eingenommen hat und ich seitdem das nicht mehr gemacht habe, weil der Schmerz noch zu groß war, wie das damals geendet ist. Wollten aber hier mit dem Neustart, mit dem Start in quasi mit dem großen Umzug alles zu Hause abreißen und hier hinkommen, wollte ich dann doch nochmal eine Chance geben. Und habe dann zuerst einen Gartenhof in der Nähe von der Schweiz hatte ich mit denen Kontakt, aber dann hat mir eine Freundin aus NRW tatsächlich, die im Auslandstierschutz tätig ist, ein Reel von dir geschickt. Mhm. Das war eins mit den Chihuahuas auf dem Arm, da stand irgendwie drauf, ja, ich bin Sina, hab ein Lebenshof gegründet, willst du mich unterstützen?
Und ich so auf dem Sofa liege und genau. Die Chihuahuas liegen auf mir drauf.
Ja. Und das hat sie mir weitergeleitet bei Instagram, war so, hey, also du wohnst ja im Schwarzwald, keine Ahnung, wie groß der Schwarzwald ist, aber wäre das nicht was für dich? Und dann habe ich mir das einfach mal angeguckt und habe gesehen, von der Entfernung war es gleich weit. Also es
wie
war
weit
bald
war's dann?
50 Minuten und das wärst du dem anderen auch gewesen, halt genau in die andere Richtung.
Mhm.
Und dann habe ich mir halt das Profil ein bisschen angeguckt und dachte so, ja, wirkt eigentlich voll sympathisch und irgendwie einfach mal schreiben. Und ich dachte, ja, wahrscheinlich kriegen die so viele Anfragen, wahrscheinlich wird meine Nachricht gar nicht gelesen. Und dann kam ja irgendwie von 2 Minuten eine Antwort. Und dann war ich ja 3 Tage später direkt hier zum, wie heißt denn das dann? Ja, also ich habe mir das halt mal angeguckt, ich habe mal eine Schicht mitgemacht.
Wir zwei hatten Kontakt per WhatsApp dann, oder wie?
Genau.
Ich
habe eine recht lange Sprachnachricht geschickt. Ich habe völlig ausführlich erzählt, was ich, ja, bin halt ich. Und hast du direkt gemeint, ja, komm vorbei. Und dann war ich habe gestern extra nachgeguckt, am 9.12. letztes Jahr.
Dann müsstest du genau Halbjähriges jetzt haben. Weil wir haben jetzt, guck mal, oh mein Gott, wir haben heute den 8. Juni.
Wow. Ja.
Das ist doch genau ein halbes Jahr,
ja,
oder?
Ja.
Ja.
Mhm. Ja, tatsächlich.
Ja.
Genau. Und,
am 9. kommt die Folge raus.
Ja, guck mal, das ist eigentlich quasi halbjähriges Jubiläum jetzt. Ja, ich hoffe ja, irgendwann kann ich sagen, 50-jähriges Jubiläum. Warten wir mal ab. Genau.
Stimmt.
Und habe mich direkt so wohl gefühlt, dass für mich klar war, ich setze alles daran, dass ich hier bleiben kann. Und dann war es ja auch, Dezember war ja auch so eine richtig harte Zeit so,
ja.
Weil ja auch da keine feste Tierpflegerin angestellt war und alles über Ehrenamtliche abgedeckt wurde und bin dementsprechend, also aus meinem Vorhaben von, ich mache einmal in der Woche ehrenamtlich eine Schicht, ist recht schnell geworden, ich hänge halt einfach jeden Tag hier rum und sehe meinen Hund gar nicht mehr, weil der irgendwo in Freiburg hängt.
Einmal bin ich in den Teamraum gekommen und Mary lag im Hundekörbchen und ich habe sie nicht, weil du hattest Migräne, glaube ich, und ich habe sie gar nicht wahrgenommen.
Ja, da habe ich halt, ich habe Max schon gemerkt und dann dachte ich, komm, ich schreibe vielleicht einfach der Person, weil ich war mit einer anderen Person eingeteilt, schreibe ich ihr, hey, ich kann nur das Nötigste machen, habe halt Migräne oder kann es vielleicht alleine machen. Dann wollte ich gerade die Nachricht schreiben, dann hat sie mir geschrieben, Herr Fieber, kann ich kommen?
Mhm.
Und dann war ich so, okay, dann muss ich jetzt halt kommen. bin halt hingefahren und dachte, jetzt kriege ich irgendwie hin. Habe dann noch so eine komische Kindersonnenbrille aus dem Fundus hier aufgesetzt und sah aus wie der Größte. Keine Ahnung. Ja, und lag dann hier. Aber dann kam ich halt irgendwie nicht mehr zurück, weil dann ist es so heftig geworden, dass ich dann halt hier lag und dachte, komm, leg mich halt ins Hundekörbchen.
Also in dem Moment wusste ich, mit Mary ist es anders. Und die muss auf jeden Fall bleiben. Und gleichzeitig ist bei mir auch direkt, also das ist auch ein Thema, was wir eh haben, und das sage ich dir auch ganz oft, dass du dich immer auf alles meldest. Jede Tierarztfahrt, die übernommen werden muss, jede Schicht, die nicht gefüllt wird, du fühlst dich immer sehr schnell verantwortlich, zu sagen, ja, okay, ich mach's. Und ich habe immer das Gefühl, ich muss dich da ein bisschen bremsen. Aber ich glaube, je mehr wir uns aneinander gewöhnen und kennenlernen, desto besser kannst du vielleicht auch lernen, wirklich auch mal nicht sofort zu springen. Und ich auch, ich kann mehr verinnerlichen, dass du trotzdem eine erwachsene Frau bist, die entscheiden kann, ob sie etwas übernehmen möchte oder nicht, weil bei mir dann einfach auch so dieses, oh Gott, ich möchte auf gar keinen Fall, dass sie sich ausgenutzt fühlt oder so. Also da haben wir beide, glaube ich, so unsere Themen. Ja, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Du warst dann sehr schnell, sehr oft hier, weil der Dezember für uns eine sehr herausfordernde, also ich glaube November bis Januar so, weil wir da einfach einen ganz argen Krankheitsfall im Team hatten. Eine festangestellte Person einfach, die viele Stunden übernommen hat, komplett weggefallen ist und wir nicht so richtig wussten. Und wenn du nicht gewesen wärst, in dem Moment, wo du dich zufällig genau zu dem Zeitpunkt gemeldet hättest, wären wir tatsächlich ziemlich am Arsch gewesen. So.
Ja, Dezember, Januar war schon heavy.
Ja.
Vor allem ist ja auch noch, dann, also gerade im Winter, also ich bin ehrlich, natürlich macht mir die Arbeit auch mehr Spaß, wenn es warm ist. Und wenn ich nicht wie Michelin-Männchen hier rumlaufe und mir bei jedem Näpfe waschen die Hände abfallen. Ja. Das ist ja auch einfach nochmal, oder die Ziegenkacke irgendwie einfach am Boden festfriert und du da einfach mit dem Hammer dran musst,
gefühlt. Es ist nicht nur das, es ist auch mental anders.
Ja.
Also weil es halt einfach viel, viel schöner ist. Du hörst die Vögel zwitschern, es ist, die Tiere sind auch anders drauf.
Ja.
So, die sind ja im Winter auch total schläfrig und so teilweise. Außer ja, Gordon.
Wobei, er kam erst im Winter, da war er ja eh noch in seiner Lämmchenphase, sag ich mal.
Ja. Du wolltest, ich habe dich unterbrochen, sorry.
Nee, alles gut. Ich,
es war viel, ach so, im Winter ist es nicht so, im Winter ist es herausfordernder als im Sommer, da warst du.
Genau, und das hat aber mir auch gezeigt und das war für mich auch eigentlich eine wichtige Erfahrung und ich bin auch froh, dass ich im Winter angefangen habe, weil weißt du, wie oft ich im Bett lag und mir dachte, wenn ich jetzt schon so oft einfach vor Freude weine, weil ich so eine Arbeit machen darf und weil ich einfach hier sein darf, so, dass ich dann dachte, wenn das jetzt schon so ist, in einem scheiß Winter, wo ich bin voll die Sommerperson, also ich könnte das ganze Jahr aber Sommer haben und ich hasse Winter und es ist ganz anstrengend für mich und wenn ich das da jetzt schon so liebe, mich um 5 Uhr morgens aus dem Bett zu schälen, obwohl ich eigentlich totale Morgenmuffel bin, und hier hinzufahren, auf dem Berg hoch, den Berg runter zu rutschen mit meinem Auto und dann irgendwie alles gefroren ist, alles anstrengend ist. Wie wird es dann, wenn es warm wird, wenn meine Jahreszeit, sage ich mal, ist? Halte ich dann diese positiven Gefühle noch aus? Kann mein Körper das verarbeiten? Schaffe ich das? Also ich bin noch am Testen, wie viel Positivität ich hier aushalten kann, ohne dauerhaft zu weinen, weil ich es so schön finde.
Oh Mann, ey.
Ja.
Das ist schön. Möchtest du, ich bin gerade am Überlegen, womit wir anfangen, aber ich glaube, die Leute interessiert bestimmt, weil du es halt angeteasert hast am Anfang. Du hast bereits auf einem Lebenshof gearbeitet in der Vergangenheit. Willst du darüber was erzählen?
Ja, das kann ich machen. Ja. Also ich, ich bin ja, das Pony-Thema liegt mir ja besonders stark am Herzen, sag ich mal, eben weil der Hof, wo ich, also das mal kann ich sagen, gearbeitet, weil ich habe da mit 10 bin ich dort hingekommen, da habe ich noch nicht dort gearbeitet, das wäre ein bisschen fragwürdig gewesen. Aber das war ein, also es hieß Gnadenhof, das Gutsteinhausen, das war halt da in der Nähe, wo ich gewohnt habe und wir hatten eigentlich nur Pferde und Ponys, also es waren, lass mich nicht lügen, ich glaube immer so zwischen 40 und 50 Plätze hatten wir, je nachdem, ob wir in den Stall oder einen offenen Stall konnten und wir hatten noch ein paar Hasen und
Kaninchen,
jetzt
kriegen wir wieder
Kaninchen.
Korrektur. Oder waren es Hasen, Mary? Waren es Feldhasen?
Nee, es waren keine Felder, es waren Kaninchen.
Es gibt so viele Leute hier, die konsequent Hasen sagen, gell?
Ja, aber mir, ganz ehrlich, wenn hier Leute hinkommen, die sagen, oh, die sind so groß, denke ich mir, ihr habt nicht gesehen, was für Brecher wir hatten. Das waren halt, die waren so.
Ja,
das waren richtig. Das waren auch solche, die halt dann noch geschlachtet werden.
Aber das sind die auch, die wir jetzt haben. Okay. Also es gibt kleinere und größere.
Ja, also das waren richtig riesige deutsche Riesen gefühlt. Mhm. Also, wow, die haben auch in Pferdeboxen gelebt, weil die einfach. Also,
Alter.
Ne, als Stall, weil Platz. Und Hunde hatten wir auch ganz viele aus dem Tierschutz. Aber die haben halt alle bei der Stallbesitzerin quasi in der Wohnung gewohnt. Also die, mit denen sind nicht spazieren gegangen oder so, aber die sind halt, wenn wir ausreiten waren, sind die halt hinterhergelaufen oder so, wenn sie wollten. Also es war, aber hauptsächlich war das Ding Pferdeponys. Und das war für mich, also ich hab, als Kind wollte ich immer reiten, ne? Und ja, meine Mutter hat dann irgendwann auch es mir erlaubt. Und dann hatte ich so einen Schnupperkurs und dann bin ich in dieses Pferdethema reingekommen. Aber ich habe als Kind irgendwie schon gedacht, irgendwie macht mir das hier keinen Spaß, weil ich habe als Kind schon immer sehr hinterfragt, okay, geht's denn überhaupt gut? Und wenn dann so Reitstunden waren, ich meine, klar, ich konnte auch noch gar nicht reiten. Ich habe sicherlich den Pferden auch nicht gut getan mit dem, was ich da gemacht habe. Aber wenn die Reiterin sagt, setz dich drauf oder hau einfach drauf, wenn sie nicht läuft. Wenn das eine erwachsene Person sagt, du machst das als Kind, aber ich habe mich damit irgendwie immer schlecht gefühlt. Und dann habe ich durch eine Bekannte mitbekommen, dass es halt diesen Gnadenhof dort gibt. Und so war das Konzept, was sicherlich jetzt auch viele wieder verwerflich finden, aber ich sage es jetzt einfach, wie es ist. Und es ist mir auch egal, wenn ich dafür in die Luft zerrissen werde. Dort war das Konzept, dort konnten Kinder und Jugendliche auch hinkommen. Die durften bei reitbaren Pferden, durften ja eine Reitbeteiligung haben, also die durften das Pferd auch reiten. Und das war dann quasi für den Tag wie deren Pferd. Mussten aber zusätzlich, also wir mussten dafür nichts zahlen, aber zusätzlich war die Verpflichtung, dass auch gleichzeitig jedes Kind, was dorthin oder Jugendliche, die ein reitbares Pferd an die Hand bekommt, auch ein eben nicht reitbares, sehr, sehr schwer krankes Pferd zur Versorgung zur Verfügung gestellt bekommt.
Oh ja.
Und dann ging es quasi darum, wir mussten uns sowohl um das Pferd kümmern, was wir reiten durften, also Box machen, medizinische Versorgung, Stelle und so alles. Und dann aber auch noch eben ein Pony medizinisch versorgen, was wirklich sehr, sehr krank ist. Also die Boxen müssten spazieren gehen, Pflege. Und deswegen warst du auch einfach, wenn ich einen Stalltag hatte, war ich da 6-7 Stunden beschäftigt, schon als Kind. Und es war die Welt für mich. Und diese Stallbesitzerin von dort, die hat wirklich also ich glaube, es gibt keine Person, die mich so geprägt hat wie diese Person, gerade was dieses Tierschutzthema betrifft, weil sie einfach, ich habe noch nie eine Person erlebt, die wirklich ihr allerletztes Hemd für jedes Tier gegeben hat. Also wenn irgendein Tierarzt Kosten anstand, die hat eher ihr eigenes Hab und Gut verkauft, als dass ein Tier keine medizinische Behandlung bekommt. Und das hat mich natürlich sehr geprägt. Und dann irgendwann war es so, dass wir auch die Wochenenden auf dem Heuboden übernachten durften. Wir waren eine Clique aus 3 Mädels. Und ich habe da wirklich meine ganze Jugend verbracht. Und es war zu einer Zeit in meinem Leben, wo ich auch einfach mental sehr am Struggle war, ganz viel in meinem Leben passiert ist, was eigentlich mich aus der Bahn geworfen hat, dass ich mich nirgendwo sicher gefühlt habe, hatte ich dort meinen sicheren Ort. Und wenn ich dorthin gefahren bin, freitags nach der Schule mit meinem Mofa, mein 25 km/h dahin gejuckelt bin, als ich dann irgendwann 14 war, freitags dann einen Heuboden eingerichtet und dann erst sonntagsabends wieder heim. Und das war meine Jugend und mein Leben. Und ich habe dort auch einfach gelernt, was es bedeutet, wirklich das Tierwohl im Auge zu haben. Und wenn das Pferd, was ich dort hatte, nicht reitbar war, dann bin ich halt auch monatelang nicht geritten. Das war mir sowas von egal, dann macht man halt Bodenarbeit oder so. Und da war auch wirklich Martina, sehr, sehr streng und hat auch wirklich uns schon als Jugendliche ganz klar gesagt, wenn wir irgendwie was machen, was für die Tiere nicht gut war, wir haben richtige Ansagen bekommen. Und ich habe da auch oft geweint, weil mir das so weh tat, aber ich brauchte das. Und das hat mich sehr, also sie hat mich dann eben auch ziemlich erzogen, sage ich mal. Das war so ein bisschen Ersatzmama, würde ich sagen, aber das war total wichtig für mich. Und das ist ja dann, der Hof wurde dann irgendwann, ist leider insolvent gegangen, weil, ja, klar, wir hatten keine Social-Media-Präsenz oder so, haben nie eigentlich irgendwelche Spenden reinbekommen. Das war alles aus Eigenkapital von der Stallbesitzerin. Und das war dann halt irgendwann, ist das durch 10 Jahre, aber ist das dann weggefallen. Und dann
von heute, viele Jahre warst du?
Ich war da von 6 Jahre, genau. Mhm. Von meinem 10. bis zum 16. Lebensjahr war ich dort eigentlich die ganze Zeit. Ja. Und dann wurde der halt verkauft und
was macht alles Martina neu heute?
Sie ist dann wieder in ihre Altheimat zurückgezogen. Sie hat die Hunde, konnte sie mitnehmen, die Pferde natürlich jetzt nicht. Mhm. Und ich habe immer noch Kontakt mit ihr. Ich habe ihr auch direkt davon erzählt, als ich hier angefangen habe. Und habe auch letztens noch mal eine sehr, sehr emotionale Sprachnachricht von ihr bekommen, nachdem ich ihr eine sehr heulende Sprachnachricht von ihr geschickt habe, weil ich so froh war, dass ich hier bin. Und sie sagt mir auch halt immer wieder, dass sie irgendwie froh ist. Und das teilen wir beide, dieses Gefühl, dass irgendwie diese Mentalität von Gutsteinhausen, was uns allen sehr viel bedeutet hat, irgendwie jetzt hier ein Stück weit weiterleben darf. Und das ist irgendwie, also ich weiß, dass es für sie immer noch wahnsinnig schwer ist, dass das einfach so zerbrochen ist, weil das natürlich irgendwie ihr Lebenswerk war. Aber ich glaube schon, dass es für sie gerade auch sehr, sehr, also das weiß ich auch aus erster Hand, dass es für sie auch sehr, sehr schön ist, jetzt zu hören, dass zumindest durch mich, und ich meine, sie ist ja dafür verantwortlich in dem Punkt, dass ich so bin, wie ich bin, was Tierschutz betrifft, dass das jetzt irgendwie hier doch ein bisschen weiterleben kann. Gerade wo jetzt Ponys hier sind, also ohne das, was sie mir beigebracht hat, könnte ich das hier nicht machen.
Du bist der Grund, dass Ponys hier sind. Dass Ponys jetzt hier sind, das ist so. Da sprechen wir aber gleich nochmal drüber. Martina muss uns hier mal besuchen. Martina, falls du das hier hörst, du bist herzlich willkommen.
Ja, ich wüsste nicht, wo sie ihre ganzen Hunde hier unterbringen sollte, aber ich habe auch schon, ich muss ihr das auch safe mal anbieten, weil ich glaube, das würde ihr die Welt bedeuten, wenn sie sehen würde, dass es jetzt hier wirklich läuft. Ich habe ihr das Video weitergeleitet, was ich dir auch geschickt hatte, das Reel, was ich geschnitten hatte, um einfach Leuten zu erzählen, was ich jetzt hier eigentlich mache.
Ja.
Und das hat sie auch schon sehr emotional gestimmt. Und sie hat also ohne mich wären die Ponys vielleicht nicht hier, aber ohne Martina wäre ich auch nicht hier. Weil ich wäre wahrscheinlich einer der Menschen gewesen, die einfach aus fehlendem Wissen oder fehlender Empathie oder beidem einfach im Reitsport landen und irgendwann halt Pferde als Sportgeräte betrachten. Und ich hatte ja auch ein eigenes Pony bis vor 2 Jahren. Den habe ich ja dann nach 11 gemeinsamen Jahren abgegeben. Auch aus, also auch für mich ein emotionales Thema, aber ihm geht es super gut. Und ja, auch bei dem war immer klar, das Reiten ist halt nicht das Ding, was für mich wichtig ist. Ja, der war Reitbar, den bin ich auch geritten. Aber wenn halt, wenn ich halt habe, okay, für ihn ist es gerade irgendwie nichts, ja, macht man halt was anderes. Das ist diese Verbindung einfach zu diesen Tieren, ich finde es absurd. Und das ist deswegen auch, weil es so große Tiere sind. Ich bin immer wieder berührt davon, dass so ein großes Tier, was gar keinen Grund hat, eigentlich mir zu folgen und mit mir in Kommunikation zu treten, trotzdem irgendwie da so eine Bindung entstehen kann. Weil klar, so ein Lamm kannst du mal eben hochnehmen, ne? Das ist jetzt, aber das kannst du beim Pony halt nicht. Teilweise hatten wir Pferde mit 800 Kilo. Und dass die dann irgendwie mich ernst nehmen, als mit 1,57, als damals noch kleines Kind, Wahnsinn.
Das sehr wertschätzend. Krass. Ja. Dass du ein eigenes Pony hattest, ist dann erst danach passiert, oder?
Nein, also das war gleichzeitig. Also der, ich hatte mein erstes Pony dort auf dem Hof, das war der Ivan und das war auch, also das hat mir das Herz gebrochen, weil das halt durch ein ganz, also durch ganz blöde Umstände, ich hatte das sozusagen zur Verfügung, also ich habe mich gerade allein um den gekümmert und der Besitzer, der hat ganz weit weg gewohnt und der wollte den halt irgendwann verkaufen und das war ein ehemaliges Kutschpony, also der war auch, also der wurde halt auch gerettet und der Besitzer wollte den verkaufen, aber nur, wenn das andere Kutschpony, was er auch hatte, mitverkauft wird und die Kutsche dazu. Und meine Eltern hätten den Ivan gekauft, aber die Kutsche, die hätten wir nicht zahlen können. Und dann ist halt immer eine andere Leute gegangen. Und ich weiß bis heute nicht, wo er gelandet ist. Aber nachdem, also er war sehr, sehr schwierig auch und hat schwer vertraut. Und ich habe die Spur lange nachverfolgen können. Irgendwann hört sie auf. Und die Vermutung liegt sehr, sehr nahe, dass er halt durch viele Hände gegangen ist und irgendwann auch nicht eben aus der Situation rausgekommen ist. Und das,
aber ich verstehe nicht, er war dann?
Er war mal, also ich habe dort eine Reitbeteiligung an ihm gehabt, weil der Besitzer quasi weiter weg gewohnt, der hat die dort untergestellt und hatte ich aber auch nie gesehen, die Ponys. Der war, also er hat die, also sie waren in seinem Besitz die, und wir haben die quasi aufgepäppelt und haben uns um die gekümmert.
Ah, und dann hat er sie verkauft mit Kutsche. Ah ja.
Und das ging dann halt nicht. Und ich habe dann halt im Nachhinein, ich habe dann erstmal ein halbes Jahr, habe ich dann, also Martina dann zu mir gesagt, hey, welches Pony, also welches Pferd, wen möchtest du übernehmen? So, weil ich ja dann auch die Pferde kannte und auch so ein bisschen mit die Auswahl hatte. Und
als dann feststand, dass der Hof geschlossen wird?
Nee, als da war das noch gar nicht fest, als einfach ach Ivan so, weg welche, war.
Welches Pferd du dort übernehmen möchtest, um dich drum zu kümmern?
Mhm. Also von meinem, also von 10. bis 13. Lebensjahr war halt der Ivan da und dann ist er ja weg gewesen. Und dann habe ich ein halbes Jahr eine Warmblutstute, um die habe ich mich dann gekümmert. Und die war super toll, wirklich ganz tolles Pferd. Alle waren ja. Also mit der hätte man so viele Sachen machen können, aber ich war schon mal Ponyreiterin so und auch Ponymensch, wie dieses Freche mag ich total gerne. Und dann habe ich irgendwann, hatten wir ein sehr junges Pony am Hof, den Monty, den ich noch im Endeffekt übernommen habe. Und der war halt noch Jungpferd, also der war gerade noch im Fohlen-ABC. Also der wurde gerade erstmal ans den Menschen rangeführt. Und der habe ich dann der damaligen Besitzerin, die ihn quasi übernommen hat, geholfen, ihn quasi an den Reiter zu gewöhnen und auch irgendwie Bodenarbeit zu machen, bis sie dann irgendwann meinte, hey, möchtest du ihn übernehmen, weil irgendwie sich doch dagegen entschieden hatte, ihn weiter zu behalten. Und dann habe ich 2014, habe ich ihn dann am 28.10. einen Vertrag unterschrieben, dann war es quasi endgültig meiner. Und er war, also er war auch nicht gerettet, sage ich mal, er war das Fohlen einer Stute, die zu uns kam, die quasi gerettet wurde, aber die Stute war quasi in schlechter Verfassung, aber sie war schon trächtig, als sie zum Hof kam. Er wurde auf dem Hof geboren und ich kenne ihn wirklich seit Tag 1. Und genau, den habe ich dann halt auch die ganze Zeit dann dort stehen lassen natürlich. Und als dann der Hof natürlich geschlossen wurde, bin ich weg und musste ihn wieder irgendwo anders unterstellen. Dann habe ich auch mehrmals den Stall gewechselt und habe aber einfach einen Hof, wo ich mich wohlfühle, wo die Mentalität da ist, wie sie dort war, nicht mehr gefunden. Und ich bin immer noch nicht mehr zum Stall gegangen, weil ich einfach, dieses Magische war weg. Also für mich war ja der Stall deswegen so besonders, eben weil die Menschen dort auch so drauf waren, wie sie drauf waren, weil die Tiere an erster Stelle standen und eben das Reiten so nebensächlich war, sondern einfach, dass die Pferde auch wirklich ein gutes Leben hatten. Und ich habe mich einfach an keinem anderen Stall mehr wohlgefühlt. Und darum musste dann halt mein Pony leiden, ne? Weil ich dann viel weniger hin bin und das tat mir für ihn leid. Und es wäre nicht fair gewesen ihm gegenüber, wenn ich einfach nur 1000 Reitbeteiligungen auf ihn draufsetze, weil der hat es verdient, dass sich Menschen wirklich um ihn kümmern, auch eine feste Bezugsperson. Und dann habe ich immer einen sauren Apfel gebissen und habe meinen Egoismus ein bisschen beiseite gerückt und habe gesagt, hey, ich habe diesen Pony versprochen seit Tag 1, der wird das beste Leben haben, das kann ich gerade nicht gewährleisten. Da sorge ich jetzt dafür, auch wenn es mein Herz bricht, dass er das an einer anderen Stelle bekommt, weil ich diese Person gerade nicht mehr sein kann. Das war halt eigentlich der einzige Grund.
Und dann hast du aber ja glücklicherweise jemanden gefunden, den du sehr vertraust und wo du auch heute natürlich noch in Kontakt bist und genau weißt, dass es ihm dort sehr gut geht.
Ja, ist tatsächlich die Besitzerin von seiner Mutter. Also die Stute.
Ah ja.
Ne, die, und die ist leider verstorben. also auch sehr, sehr jung, auch sehr, also war auch gar nicht absehbar. Und er sieht ja auch sehr ähnlich, die sind sich auch sehr ähnlich. Und ich habe dann einfach irgendwie die Besitzerin, also die ehemalige Besitzerin von Mali, weil tatsächlich heißt seine Mama Mali und deswegen heißt mein Hund auch Mali. Mhm. Ja. Und die habe ich dann einfach geschrieben, hey, such dir gerade zufällig einen Pony, einfach weil mein Gefühl gesagt hat, hey, ich kann dieses Pony wirklich nur die besten Hände geben. Und wenn ich eine Person kenne, die wirklich alles für ihn geben würde, ist es sie, weil es dann natürlich auch sehr emotional ist, ne, wenn dein eigenes Pony stirbt und du hast die Chance, dass das Fohlen quasi oder das Kind. Ist ja irgendwie schon emotional. Ich bin mit ihr immer noch in Kontakt und ich habe ihn dort auch schon mehrmals besucht und er hat sein bestes Leben dort. Er wirklich, das ist
voll schön.
Und hätte sie Nein gesagt, dass sie ihn nicht nimmt, hätte ich ihn auch nicht abgegeben, glaube ich. Es war für mich klar, wenn er an eine Person geht, dann nur an sie, weil das mein Herz sonst auch einfach nicht aushält. Sonst würde ich, glaube ich, nicht mehr in den Spiegel gucken können mit gutem Gewissen. Das Versprechen möchte ich schon halten.
Voll schön. Das heißt aber jetzt auch im Umkehrschluss, weil natürlich, also Mary hat in der Zeit, in der Svante Urlaub hatte, auch unsere Instagram-Nachrichten gemacht und zu dem Zeitpunkt hat sich entschieden, dass wir Ponys aufnehmen. Und Mary musste über die ein oder andere Nachricht immer so ein bisschen schmunzeln, weil einige aus der Community dachten, wir haben keinen Plan von Pferden und jetzt lernt ihr Mary hier einmal kennen. Sie ist zwar nicht die Einzige im Team mit Pferdeerfahrung, aber ich glaube, es kommt schon ganz gut rüber, dass sie schon ziemlich genau weiß, was sie da macht und wovon sie spricht. Und es sind dann jetzt tatsächlich 17 Jahre Erfahrung mit Pferden, weil du bist 27 und mit 10 hat es quasi angefangen, oder?
Ja, also mit 8, also vor 19 Jahren habe ich erstmal Kontakt mit Pferden gehabt, so wirklich. Aber seit ich 10 bin, quasi unter dem wirklich tiergerechten Aspekt, sage ich mal. Mhm. Davor war es halt nur diese typische Reitschule, völlig verwerflich, meiner Meinung nach. Und ab meinem 10. Lebensjahr war es dann das, hey, was braucht so ein Pferd eigentlich, dass es dem gut geht? Und wie ist die Körpersprache? Und wann zeigt mir eigentlich ein Pferd Grenzen auf? Das wird einem in der Reitschule nicht beigebracht.
Ja.
Ich habe gesagt, hey, da kannst du dich draufsetzen. Mach halt, dass das Pferd läuft. Mhm. Und dann habe ich erst gelernt, hey, was braucht denn ein Pferd und was, welche Körpersignale sendet es und wie kann ich auf Augenhöhe mit dem Tier arbeiten?
Ja. Wir sollten den Bogen jetzt dahin schlagen, weil wir, bevor wir zu den Ponys kommen, die wir jetzt aufgenommen haben, sollten die Leute ja auch erstmal wissen, dass du inzwischen hier wohnst.
Ja.
Darüber haben wir nämlich noch nicht gesprochen. Und da muss ich dazu sagen, das wissen die, die uns schon lange folgen und zuhören, aber viele wissen es auch einfach nicht, dass als wir den Lebenshof gegründet haben, da dachten wir, es wäre unser Konzept auch hier, wie nennt man es nochmal? Einfach? Also dass
Arbeit
wir quasi
für Hand? Arbeit? Nee, ja. Hand gegen Wohnung, also Wohn gegen Hand. Ja.
Ich weiß nicht, ob wir überhaupt, ich habe irgendwie im Gefühl, wir hatten einen Begriff dafür, aber mir fällt er jetzt nicht mehr ein. Ja. Also, dass ihr halt Leute wohnen gegen Arbeit quasi. Weil wir hatten ja, also wir haben ja auch hier unten den Hof, die Gaststube, es gab nur diesen Hof hier und wir haben oben das Wohnhaus und es war ja nicht klar, also es war ein Wohnhaus mit, mit zwei Wohnungen und wir dachten, okay, das wird halt eine Freiwilligen-WG, so da wohnen Leute. Und arbeiten dann hier dafür, dass sie wohnen dürfen und kriegen hier Essen und alles. Das war quasi unser Konzept und so haben wir hier angefangen. Und wir haben einfach sehr, sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht und haben relativ schnell, ich glaube nach einem halben Jahr, beschlossen, dass wir das nicht mehr machen, dass wir hier niemanden mehr wohnen haben wollen, dass wir nur noch mit Leuten arbeiten, die hier aus der Region kommen, mobil sind und uns hier eben ehrenamtlich unterstützen oder in Form von Minijobs. Also wir haben ja beides. Und eben eine festangestellte Tierpflegerin, das ist in dem Fall jetzt Lara. Das war ganz klar und wir waren uns 100% sicher, 100%, hier wird niemand mehr wohnen, vor allem halt niemand, den wir vorher nicht, eigentlich war klar, es wird niemand hier mehr wohnen. Und dann ist ja auch die Entscheidung gefallen, dass wir doch hierher ziehen. Die kam ja dann auch erst viel später, das heißt, dann war es ja auch gar nicht mehr möglich. Mhm. So. Also das ging so ein bisschen das Hand in Hand, dass dann auch gar nicht mehr möglich war. Dann kam der zweite Hof dazu, der Petershof, den wir auch noch übernommen haben, weil wir gemerkt haben, dass viele, viele Menschen einfach Unterkünfte suchen, dass wir viele Gäste haben von sehr weit weg, die natürlich auch die Unterkünfte in der Region hier nutzen und das ist toll und das wird auch weiterhin so sein, weil viele Ferienwohnungen werden wir auch nicht anbieten können. Aber wir wussten halt irgendwie, wir wollen hier sowas auch schaffen. Dann wurde dieser Hof verkauft und es war klar, das können wir stemmen, weil es wird auf jeden Fall vermietet werden. So. Genau, dann habe ich mitbekommen, dass du erstens ständig hier bist, zweitens hier offensichtlich sehr glücklich bist, wir auch glücklich mit dir sind. Und in diesem, auf dem Petershof ist ganz oben eine Dachgeschosswohnung, die aber noch nicht, in welchem Zustand war die, Mary? Die war halt.
Sie war leer.
Ja.
Sie war offensichtlich lange unbewohnt, weil, also ich weiß nicht, wie viele Schichten an Dreck ich von diesem Bad weggeputzt habe, aber ja, ne, so.
Ja.
Und es war halt, also, ja, sie war, also klar, Boden, Wände, ne, aber ist doch schon.
Sie musste renoviert werden, genau, aber nicht saniert.
Ja. Genau, also
ja,
sie war jetzt nicht einzugbereit, da ja, musste man schon noch ein bisschen Arbeit reinstecken, aber es, ja.
Ja, genau. Und dann haben wir auch immer mal so ein bisschen, wir haben auch, glaube ich, einen Aufruf gemacht, dass du was suchst, oder?
Nee, der war nicht für mich tatsächlich.
Der war für jemand
anderen. Der war für andere Leute. Ich habe nur im Zuge, als das mit Romulo war,
ja,
habe ich ja mal erwähnt, dass ich da, wo ich zu dem Zeitpunkt gewohnt habe, auf jeden Fall ihn nicht nehmen könnte. Und dann in dem Zuge habe ich halt selber auch mal ein bisschen geguckt und ich habe recht schnell gemerkt, völlig unmöglich. Bei meinen finanziellen Mitteln, die eigentlich gegen Null gehen, wie?
Ja,
wie?
Ja.
Ja.
Pomelo war einer der Chihuahuas. Für den haben wir ihn zu Hause gesucht, weil er mit den anderen nicht wirklich verträglich war. Und Mary hat Pomelo sehr ins Herz geschlossen. Hat aber auch
er
schon
zuerst mich, möchte ich dazu sagen. Ich habe ihn lieber achtet.
Gegenseitig. Beide, weil Mary sich nie einen Chihuahua vorstellt. Ja. Genau, wir haben dann Jan zu Hause für Pomelo gefunden. Weil die Preise hier so teuer sind? Auch, gell? Oder teurer als da, wo du jetzt gewohnt
nee,
hast?
Also, ja, nee. Günstiger als Ecke Freiburg, aber
keine WGs hier.
Genau. Und ja, ich habe halt, wenn, bräuchte ich halt ein WG-Zimmer, ja, weil eine alleinige Miete kann ich
halt nicht.
Also, wer macht denn eine WG im Ottenhöhe? Also, keine Ahnung, wenn, dann.
Das stimmt.
Aber das ist, glaube ich, nicht ja, so der Hotspot, wo man jetzt nee, eine WG aufmachen will. Das sind meistens eher Studiestädte.
Ja, das
ich
stimmt,
weiß nicht, ob man jetzt gerne hier eine WG aufmacht.
Eher nicht. Ja, ja. Genau. Und dann war halt irgendwie, habe ich kurz mit Marcel gesprochen, der hat auch sofort ja gesagt, sollen wir Mary fragen. Und dann sind wir am gleichen Tag noch in diese Dachgeschosswohnung. Und ich wusste überhaupt nicht, was du davon hältst, weil da kannten wir uns ja noch nicht so besonders gut. Und ich wusste auch nicht, wie, ob das dir reicht oder wie. Aber du hast irgendwann mal gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwann hast du immer gesagt, du würdest auch auf dem Sofa pennen oder keine Ahnung. Also ich habe halt relativ schnell gemerkt, das muss nichts Krasses sein. Und ich hatte ehrlicherweise in dem Moment, wo ich dich gefragt habe, wusste ich ja selber nicht, wie es da oben aussieht. Wusste ich nicht. Ich habe dann gesagt, komm Mary, wir gehen da jetzt einfach mal alle hin. Dann sind wir da, ich glaube mit meinen Eltern und Marcel und wir, haben uns das mal angeschaut. Und dann war ich selbst ein bisschen überrascht, weil ich auch gesehen habe, okay, da kann man schon was draus ja, machen. Und du hast es halt ultra gemütlich gemacht da oben.
Ich habe mein Bestes
so
gegeben.
Ja. ist richtig schön geworden. Genau, und es hat sich einfach, also ich habe da nicht großartig weiter drüber nachgedacht und da war ich von mir selbst überrascht, weil ich so ausgeschlossen habe. Aber irgendwie hat sich's einfach, war es einfach genau richtig, dich das zu fragen. Und du bist tatsächlich die Person, die erste Person, die hier nach dem Scheiß, den wir durch haben, jetzt wieder wohnt. Und ich sage immer noch, dass du wahrscheinlich, also Lisa wohnt jetzt im Moment auch noch hier. Lisas Raum wurde da, also ich habe quasi eine WG im Moment. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da können wir vielleicht dann auch mal einen anderen, vielleicht hat Lisa auch mal Bock, hier einen Podcast zu machen. Ja. aber ja, die Person, die mir irgendwie gezeigt hat, okay, es gibt doch Menschen, mit denen ich es mir wieder vorstellen kann und das ist voll schön. Ja.
Ich also, hab's ja auch nicht gecheckt, als du auf mich zukamst. Also ich weiß noch, ich saß draußen, hatte gerade wieder ein bisschen Kreislauf und dann hast du mir gefragt, ja, können wir kurz reden? Ich dachte, also, weil ich ja auch, also ich glaube, es ist schon, zumindest du weißt es, ich denke immer, wenn Leute auf mich zukommen, auf jeden Fall, ich werde jetzt hören, dass ich meinen Job scheiße mache, dass ich ein scheiß Mensch bin, dass ich ein Störfaktor bin, was auch immer. Das sind alte Glaubenssätze, das weiß ich, damit habt ihr gar nichts zu tun. Aber ich dachte, ich werde gefeuert.
Und dann vor allem gefeuert, du hast ehrenamtlich hier geholfen. Ja. Das ist halt so, das ist so krass.
Ja. Und ja, als das kam, ich hab's ja, also ich bin dann mit dahin, hab mir das angeguckt und dann lag ich auf der Rückfahrt, habe ich meine beste Freundin angerufen. Ich so, Alina, hast du Zeit zu reden? Sie so, ja, was ist los? Und ich habe ihr das erzählt. Und sie ist völlig ausgerastet am Telefon. Sie war so, ey, warum, was ist los? Und wo ist deine Freude? Ich so, ich traue mich nicht zu freuen, weil das fühlt sich zu schön an, um real zu sein. Ich darf mich noch nicht freuen.
Und dann, ich habe gesagt, ich habe danach zu Marcel gesagt, denkst du, sie hat da Bock drauf? Glaubst du das? Also weißt du, das ist so völliger Quatsch einfach. Weil es natürlich, also das ist halt auch das, was du gar nicht siehst und das finde ich einfach so erstaunlich und so krass und deshalb ist es mir auch so wichtig, dass wir da immer, dass ich dir das auch immer wieder zu verstehen gebe, dass ja offensichtlich, also dass wir ja auch total dankbar sind, dass du da bist und dass du uns unterstützt und dass du so viel hier für die Tiere machst. Also inzwischen ist es eben so, du wohnst hier, hast einen Minijob, aber gehst quasi ehrenamtlich über diesen Minijob deutlich hinaus, weil du immer hier bist, weil du überall unterstützt und jetzt eben auch noch die Ponys da sind, aber grundsätzlich, wenn irgendwas in der Tierschicht ist, wenn irgendwie eine Tierarztfahrt kommt und ich sag, ey, wir können es irgendwie schaffen, aber kann es jemand übernehmen, übernimmst du es so? das ist ja auch für uns richtig krass, dass du hier bist und eine riesengroße Unterstützung und auch eine Sicherheit. So,
ja, es ist halt für mich aber auch selbstverständlich. Also das ist, glaube ich, das. Ich habe tatsächlich, Lara wird das wahrscheinlich auch hören, ich habe vor 2-3 Wochen habe ich Lara abends eine fast heulende Sprachnachricht gemacht, weil ich so war, oh Lara, ich habe Angst, weißt du, ich sag das jetzt dir, weil du kennst mich ja hier, du erlebst mich auch hier, du weißt, was ich hier mache, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, weil ich jetzt hier wohne und ich meine, ich könnte jetzt 24/7 arbeiten und ich tue es halt praktisch nicht, weil ein Mensch muss ja auch schlafen und essen und solche Dinge tun.
Und du studierst noch?
Genau, ich studiere auch noch. Aber ich habe gesagt, boah, ich habe einfach Angst, dass wo ich hier wohne, dass das den Eindruck erweckt, dass ich mir quasi nur die Rosinen rauspicke und quasi so eigentlich so das ausnutze, dass ich einfach wohne und ne?
Das ist so ein Quatsch.
Lara hat mir gleiche Rückmeldung.
Zum Glück auch gebrieft. Ja. Und jetzt, wir müssen auf Mary aufpassen. Die soll sich ja nicht übernehmen. Das sage ich Lara auch ständig. Deshalb
Also das geht da, ja, ich weiß, die Wahrnehmung geht da sehr krass auseinander. Und es wird sicherlich noch eine Zeit brauchen, bis das innerlich angekommen ist. Weil das einfach eine sehr große Wunde ist, die es da zu heilen gilt. Aber ich bin mir sicher, wenn das irgendwo heilen kann, dann hier.
Das ist schön zu hören. Ja, wie lange wohnst du jetzt schon hier?
Am 1.3.
Als wir aus Japan zurückgekommen sind.
Genau.
Ja.
Ja, ihr wart, glaube ich, noch in Japan, als ich eingezogen bin.
Ja, ich glaube auch.
Ja, am 1.3. bin ich offiziell eingezogen. Schon so 2 Wochen davor habe ich schon immer wieder Sachen hergekarrt. Und dann war ich ja erstmal noch bis zum 23.4. Stationär. Was ja auch der Grund war, dass ich, also ich meine, das mit dem Minijob oder generell mit dem Tierpflegerjob. Tierpflegerin-Job. Da war ja auch mal das Gespräch drüber. Ja. Und ich weiß noch, weil ich habe ja auch mit mir gerungen, weil ich dachte, oh fuck, wie mache ich das, dass ich irgendwie dass ich viel hier sein kann, aber auch mit den Spritkosten. Es war irgendwie wahnsinnig kacke, ich war wahnsinnig unzufrieden. Mhm. Aber ich habe ja bewusst mich nicht auf den Job beworben und als dann von dir kam, ja, ne, übrigens, willst du nicht, weil. Und dann habe ich ja auch.
Ich habe dir gesagt, willst du dich nicht bewerben auf den Job? So, da wusste ich auch noch nicht, wie es gesundheitlich so um dich steht und was so deine Gedanken dazu sind, aber es war irgendwie naheliegend so.
Ja, aber das wollte ich halt nicht, weil für mich klar war und deswegen bin ich so dankbar für diese Möglichkeit jetzt, weil es sich jetzt so anfühlt, dass ich das irgendwie mit gutem Gewissen machen kann und einfach wirklich meine Kapazitäten bestmöglich nutzen kann, weil ich auch vor Ort bin. Einfach weil mir klar war, ich werde diesen Job nicht annehmen, solange ich in der gesundheitlichen Lage bin, in der ich bin. Und es würde sich für mich so egoistisch und so unfair anfühlen, wenn ich diese Stelle besetze, obwohl ich sie gerne mache, wenn ich jetzt schon faktisch weiß, ich werde Zeiten haben, wo ich aus medizinischen Gründen ausfalle. Und das, natürlich kann das bei jedem Menschen passieren, aber ich bin chronisch krank und ich weiß das. Und dieses Wissen in so einem relevanten Job, dafür ist mir einfach. Hier geht es um lebende Tiere, da kann keine Arbeit liegen bleiben, das funktioniert nicht. Und alles, wenn ich ausfallen würde, müssten alle andere Ehrenamtler, andere Menschen hier wieder ausbaden, sag ich mal, im Bilden. Und dafür ist mir der Job hier so wichtig. Und das wollte ich von Anfang an nicht. Und deswegen war ich so dankbar, dass das Angebot von dir kam, weil ich einfach die ganze Zeit dachte, boah, wie schaffe ich das, wirklich das so hier zu leben und zu machen, dass es sich für mich auch richtig und gut anfühlt und ich aber nicht über meine Grenzen gehe und gleichzeitig aber auch nicht unfair werde und nicht meine eigenen moralischen Vorstellungen nicht über Bord werfe aus Egoismus, einfach nur dauerhaft hier sein zu wollen. Das war mir halt wichtig und deswegen war es, glaube ich, die optimale Lösung, wie es jetzt ist. Jedenfalls fühlt sich es für mich gerade so an.
Und nach dem, was Mary jetzt gerade erzählt hat, könnt ihr vielleicht auch noch besser nachvollziehen, warum ich nicht einmal mit der Wimper gezuckt habe, sie zu fragen, ob sie hier wohnen möchte. Weil diese Einstellung, die findet man einfach. Also das ist einfach eine absolute Seltenheit, Menschen zu finden, die das so sehen und die wirklich, die einfach so mit dem Herzen dabei sind. Ich dachte, es wäre viel leichter, solche Menschen zu finden. Und ich musste leider die Erfahrung machen, dass es überhaupt nicht leicht ist. Und ich habe erst gestern wieder mit Marcel drüber gesprochen, wie glücklich ich bin, dass wir dieses Tierteam jetzt so haben, wie wir es haben, weil es einfach endlich eine wirklich runde Sache ist. Es ist auch schon seit ein paar Wochen und Monaten so ist. Aber es war auf jeden Fall ein Weg dahin. Ja. Und du hast ja deine Erfahrungen anderweitig auch schon gemacht im Tierschutz und vor allem in der Pferdebubble.
Ja.
Aber ich glaube, das ist mal eine andere Folge noch. Ich würde dich gerne fragen, Mary, wie ist denn dein Alltag hier so? Oder auch, gibt es irgendwas, was hier für dich besonders erwähnenswert ist, vielleicht auch lustig ist, wo du so denkst, habe ich so noch nie erlebt oder wie auch immer?
Also was ich auf jeden Fall sagen kann, was ich noch nie so erlebt habe und was ich auch wirklich wahnsinnig witzig finde, dass ich mich dauerhaft, also ich habe dauerhaft das Gefühl, ich bin irgendwie in einem Film. Ich habe dauerhaft das Gefühl, irgendwo sind hier versteckte Kameras, weil einfach alles witzig, also nicht, es hört sich jetzt wieder falsch an, aber egal welches Tier ich angucke, welche Situation, ich muss über den Hof gucken, mir fallen direkt drei Situationen auf, die du so filmen könntest und es wäre in einer Comedy-Show angebracht. Hier passieren einfach Dinge, mittlerweile wundert man sich nicht mehr.
Gib mal Beispiele. Vor kurzem hattest du unseren Chatverlauf erwähnt.
Ach so, genau, ja, also das schon alleine, ne, wenn man sich dann irgendwie Nachrichten schreibt, ich weiß nicht, da hast du mir, glaube ich, da ging es um die Tierarztfahrt und wir hatten ja mehrere Hühner, die krank waren, die ja. gerade, ne, und dann flattern halt Nachrichten rein, die für mich völlig normal sind, aber wo ich dann kurz dachte, hey, wenn das jetzt mal von außen lesen würde, das ist ja übelst, muss ja übelst weird wirken. Irgendwie so, ja, übrigens, also, wie war das ja, Abszesshuhn sitzt da und das packt das Schaumhuhn in eine Box, wo auch noch, keine Ahnung,
Abszesshuhn mit
genau, wo das Abszesshuhn noch mit, nein, packt Babette in die Box, wo noch das Abszesshuhn mit reinpackt, also das sind halt so Nachrichten ja. und so Dinge, oder wenn du über den Hof läufst und ach, was hat das Huhn da am Maul? Ach ja, eine Maus, ja, kein Ding. Wenn die Katzen halt keine Mäusefänger machen, es halt die Hühner. Egal, wenn ich hier über den Hof laufe und die Gespräche so im halben Ohr mitkriege, das ist einfach, also gerade die Kombi, ich weiß nicht, ob das ist, was du gerne oder ungern hörst, aber alleine, wenn einfach du am besten mit Marcel und Olli und Uli zusammenstehen und einfach nur reden. Es muss nicht mal ein kontroverses Thema sein, es ist einfach. Ich will nicht sagen, ich finde euch witzig, weil das klingt so, als würde ich euch nicht ernst nehmen. Aber nee, es
klingt nicht so, weil ich höre das ja nicht zum ersten
Mal. Es ist einfach, ich fühle mich wie in einer Sitcom. Ich meine, ich musste an die Zaungeschichte jetzt denken vom Wochenende.
Die Zaungeschichte ist ja. nicht von dieser Welt. Die könnte man auch gar nicht wiedergeben.
Nee, kann man auch nicht. Es war einfach nee. Situationskomik. Aber das war, ja. glaube ich, schon, wo du dann irgendwann weg warst. Ich saß da. Nee, da warst du dann schon weg.
Ich bin dann einfach gegangen. Ja, ich
da hat auch keiner was zu gesagt. Es war einfach völlig klar, okay, nee, da sagt jetzt auch einfach niemand was zu. Und keiner versucht, dich jetzt gerade aufzuhalten. Ich dachte eigentlich, du gehst schon vorher, ehrlich gesagt.
Ja, ich war zu faul, um aufzustehen. Das war der einzige Grund.
Aber ich habe da auch noch zu Svanche gesagt, boah, ich fühle mich hier gerade wirklich, als wäre ich in einer Sitcom. Würde man mir das nicht gerade, also würde ich nicht wissen, dass ich hier halt wohne und arbeite und dass das hier meine Lieblingsmenschen sind, dann würde ich wirklich denken, ich gucke hier gerade wie live in einer Comedy-Show zu.
Das ist halt tatsächlich echt so ein Ding. Also sowohl ist das zwischen Marcel und mir so, als auch wenn meine Eltern noch dabei sind, noch viel extremer oder ich mit meinen Eltern. Ich kriege oft Situationen mit, jetzt wenn es um Marcel und mich geht, dass Menschen denken, wir streiten uns schlimm. Dabei tun wir das überhaupt nicht, sondern es ist eine ganz normale Diskussion zwischen uns. Also viele überfordert der teilweise Umgangston miteinander. Ich weiß nicht, du kannst es vielleicht nachvollziehen, weil du es ja schon mitbekommen hast. Ich finde es interessant, dass du, weil du so ein sensibler Mensch bist, dass dich das offensichtlich irgendwie nicht überfordert.
Ich finde, mir gibt das Sicherheit. Das okay. klingt, hört sich völlig paradox an. Aber es ist für mich, ihr seid unfassbar authentisch. Und ich bin super sensibel und ich nehme auch wahnsinnig schnell Dinge zu Herzen. Und ich kann auch wahnsinnig schnell zwischen den Zeilen Dinge falsch verstehen. Aber das liegt ja dann in dem Punkt an meinen eigenen inneren Glaubenssätzen und nicht daran, was ihr mir kommuniziert. Und ich bin an dem Punkt, wo ich das so reflektiert bin, dass ich das immer für mich klar habe, okay, was ist alles und was wird mir gerade wirklich entgegengebracht. Und ich finde es für mich so wichtig und so schön einfach, dass ich sehe, wie eure Kommunikation ist, weil die ist halt ehrlich und echt. Und deswegen weiß ich auch bei euch und deswegen kann ich euch auch so gut jetzt schon vertrauen, weil ich weiß, du wirst, also ich weiß nicht, ob du überhaupt in der Lage bist. Ich fände es sympathisch, wenn du das nicht wärst, weil ich weiß, du würdest mir niemals irgendwas Positives vorspielen. Du würdest niemals mir einfach nur irgendwas sagen, nur um mir ein gutes Gefühl zu geben. Weil deine Emotionen einfach immer echt und immer authentisch sind. Von allen Menschen, die hier so im Kernteam rumlaufen. Und das gibt mir die Sicherheit, dass ich weiß, ja, wenn es knallt, dann knallt es, dann darf es auch knallen. Dann ist aber auch alles gesagt. Danach kann man auch wieder, dann ist die Luft raus und dann kann man auch wieder drüber reden. Ich meine, so eine Situation hatten wir jetzt noch nicht. Aber selbst wenn das passieren würde, das wäre für mich so viel angenehmer, als wenn ich das Gefühl habe, brodelt irgendwas. Und eben weil ich sensibel bin, ich merke, wenn jemand nicht authentisch ist. Und wenn jemand gerade um einen heißen Brei drum redet und ich trotzdem die Emotionen mitkriege, dann weiß ich nicht, woran ich bin.
Und ja, das kann ich voll nachvollziehen. Ne, das, eigentlich geht es mir genauso. Ich finde es interessant, weil mir geht es genauso und trotzdem fühle ich mich manchmal, trotzdem denke ich manchmal, es ist falsch und wir müssten das anders machen. Wir dürften nicht vor zum Beispiel euch irgendwie, es darf nicht knallen vor euch, also mit euch tut's das nicht.
Nee.
Also ich kann mich jetzt nicht, also zwischen uns beiden, oder grundsätzlich ist das nicht so. Aber familiär, weißt du selber, ist es ja einfach oft nochmal was anderes. Und ich bin mit meinen Eltern, das ist kein Geheimnis, eine super explosive Mischung, weil meine Eltern nämlich eigentlich eher so ticken, hey, also mein Vater nicht, aber meine Mutter eher so. Aber ich und mein Vater sind auch ganz schwierig, also da ist nicht viel mit Harmonie. Und wir haben das aber irgendwie, das ist halt einfach so, wie es ist. Und in gewisser Weise muss ich akzeptieren, dass wenn wir das so machen, wie wir es machen, nämlich dass wir einfach 24/7 uns sehen und aufeinander hocken und Marcel und ich ja auch, weil bei uns gibt es ja, also bei anderen Partnerschaften es gibt ja meistens zwei Arbeitsstellen und man sieht sich viele Stunden am Tag nicht. Wir sehen uns den ganzen Tag, wobei das kann man auch nicht sagen, weil oft ist auch einer da und der andere da. Aber wenn wir das so leben wollen, wie wir es tun, dann gehört es einfach dazu, dass es knallt. Und wir sind hier mit so vielen Menschen auf dem Hof. Und ich glaube, es ist einfach eine unrealistische Erwartung, das immer unter Verschluss zu halten. Weil dann würde ich irgendwann explodieren, weil ich halt ein Mensch bin. Wenn es raus muss, muss es raus. Und ehrlicherweise ist es mir in dem Moment scheißegal, wer drumherum steht. Und ich denke oft, das ist eine Schwäche. Und es ist voll schön zu hören, dass du sagst, dass es irgendwie auch Sicherheit geben kann, wenn man halt so tickt. Und eigentlich wollen wir ja nur Menschen, die so ticken. Weißt du?
Ja, das, und ich sag dir ganz ehrlich, das ist für mich hier, also gerade wenn ich dich erlebe, und das hört sich auch wieder paradox an, aber wenn ich dich erlebe, wie du auch vielleicht mal impulsiv, explosiv reagierst und vielleicht in einer Art kommunizierst, wo vielleicht viele Menschen denken, oh, das ist jetzt aber ein bisschen doll, dann ist das für mich so, wow, wie cool. Wenn ich das könnte, wäre ich froh.
Ach krass, ja.
Weil das für mich halt was ist, eben, also ich meine, Familie ist auch ein schwieriges Thema. Also ich habe Familie, verschiedene Familienmitglieder. Und ich kenne es halt eher so, dass man halt über gar nichts spricht. Dass es alles runtergeschluckt werden muss und dass Emotionen einfach keinen Raum haben. Und ich merke dann mit mir selbst, dass ich einfach mich dann nicht öffne, dass ich dann mit mir selbst ausmache, in mich reinfresse und es dann wahnsinnig schlecht geht. Mhm. Und ich weiß aber, es würde mir faktisch, und die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, wenn ich das mal konnte, wenn ich das einfach mal wirklich genauso platziere, wo es auch hingehört und nicht an mir selber auslasse oder mit mir selber ausmache, dass es dann mir auch wirklich besser geht. Und das nur, wenn ich offen kommuniziere und auch zwar nicht nur mit dem, was ich sage, sondern auch wie ich sage und auch meine Emotionen Platz haben dürfen in der zwischenmenschlichen Beziehung, nur dann kann ich auch wirklich Probleme lösen. Und dann kann auch eine Beziehung wirklich gesund stattfinden. Ja. Also die gesündesten Beziehungen, die ich habe, zu meiner besten Freundin zum Beispiel, wir sagen uns auch knallhart ehrlich, was uns stört. Ja. Aber das ist das ist halt eben auch eine Freundschaft, wo ich weiß, wir sind auch wirklich füreinander da. Mhm. Und das ist was ich von dir total lerne. Also das ist was ich sehr bewundere und was mir total viel gibt, weil ich einfach noch nie in einem Umfeld war, wo das so einen Raum haben durfte. Weil meine Bubble eigentlich immer, also gerade so familiär oder so, oder auch früher in Freundeskreisen, immer so war, okay, nee, lieber es allen recht machen und dann bloß nicht sagen, wie man sich fühlt und erst recht nicht zeigen, erst recht nicht als Frau mal, also Wut als Frau, nein, auf gar keinen Fall, so. Es ist ja jetzt auch, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich sehr feministisch unterwegs bin und das ist für mich sehr, sehr heilsam und ich sag Mama auch so oft, also meiner Mama in dem Fall, dass ich hier so viel von lerne und das eben nicht nur abgesehen von dem ganzen Zeug, was ich mit Tieren hier lerne, auch einfach menschlich betrachtet, dass ich in den Monaten, die ich jetzt hier so viel Zeit verbringe, menschlich so extrem gewachsen bin, wie ich es in meinen letzten 26 Lebensjahren wahrscheinlich nicht getan bin und dass ich mich sehr darauf freue, was noch alles an Wachstum stattfinden kann und dass ich das lernen darf, weil vorher hat es nie geklappt, ich habe so viel Therapie gemacht, das konnten wir nie durchbrechen und das fange ich hier an zu durchbrechen und das einfach nur, weil ich das beobachten darf und weil ich Teil davon sein darf.
Das ist für mich mindestens genauso heilsam zu hören, wirklich. Und was du gerade gesagt hast, als Frau irgendwie Emotionen zu zeigen und so, und zusätzlich kommt bei mir noch, und in der Rolle bin ich ja wirklich relativ neu, dann auch noch als Führungsposition vor Angestellten zu heulen, wütend zu sein, alles Mögliche, weil ich mich einfach nicht zusammenreißen kann. Ja, das vielleicht irgendwann auch mal als Stärke betrachten zu können. Das ist
bitte macht das, weil das ist für mich, also
das es ist auch noch nichts Schlimmes passiert dadurch, weißt du, die Erfahrung mache ich ja auch.
Ja.
Und wir arbeiten auf einem Lebenshof, natürlich heulen wir voreinander. Ich natürlich, also natürlich, wenn ein Tier stirbt und so, da gab es schon die verschiedensten Situationen, aber in meinem Fall halt auch oft aus Wut, aus Frustration, aus nicht nur Trauer, habe ich ja gerade schon gesagt, aber es gibt einfach so viele verschiedene Situationen hier, wo ich manchmal dann auch einfach denke, okay, das war jetzt super unangebracht und ist schön zu hören.
Ich finde es, also ich würde dir auch, kann ich das sagen, ich würde dir sagen, wenn ich das unangebracht fände. Einfach weil mir gerade der Kontakt zu Menschen, also ich meine, wir wohnen auch irgendwie zusammen, eigentlich faktisch wohnst du ein bisschen in meinem Garten aktuell. Ja.
Genau, wir wohnen jetzt auch auf demselben Hof, ne? Unser Tiny House steht auch da unten.
Genau, also das ist mir einfach wichtig. Wenn ich das Gefühl hatte, irgendwas geht hier gar nicht, dann würde ich das schon auch sagen und das auch eher egoistisch betrachtet, weil mir einfach wichtig ist, dass ich diesen Ort hier für mich behalte, dass ich hier bleiben kann und ich weiß, das kann ich nicht, wenn ich runterstucke, wenn ich irgendwie Situationen kriege, die sich für mich nicht rund anfühlen, weil ich meine, ich kommuniziere ja schon auch, wenn sich für mich was gerade nicht gut anfühlt.
Das stimmt, das kannst du.
Genau.
Und das ist auch, das gibt mir auch eine Sicherheit, weil ich hasse das, wenn dann was brodelt und wenn jemand mit mir auch nicht ehrlich ist oder ich das, weil ich halt auch wie du wahrscheinlich auch sehr feinfühlig bin und ich merke es eh. Ja. Ich merke sofort, wenn irgendwas ist. So. Ja. Ja. okay, lass uns jetzt bitte noch kurz. Okay, warte
mal. Das war so ja, klar.
Ja, lass uns doch kurz den Pony Dings anschneiden.
Ja.
Es sind seit, wann sind sie angekommen? Donnerstag? Donnerstag sind sie angekommen.
Ich weiß nicht, welcher Tag heute ist.
Heute ist Montag. Okay. Seit Donnerstag sind Luna und Pino bei uns. Wie hat sich das entwickelt? Ehrlicherweise, das ist noch gar nicht lange her, aber die Anfänge habe ich auch nicht mehr 100%. Wir haben erst das mit dem alten Kuhstall. Da haben wir dich ins Boot geholt, Marcel und ich, haben dir das einmal gezeigt und haben so gesagt, wie sieht's aus, können wir uns das vorstellen. Waren da Pino und Luna schon Thema? Ja.
Ja.
Also ich habe erst mit Marcel alleine gesprochen, lass uns da einen Ponybereich draus machen. Dann habe ich in meiner Hauptstory erzählt, dass wir uns irgendwie, dass wir uns das vorstellen können und so. Und dann kam die Anfrage.
Ich weiß noch, wie es war. Also die erste Info, die ich bekommen habe, was Ponys, also weil meine Info war ja, und ich meine, ich kann mich auch an den Podcast mit Julia erinnern. Ich glaube, da hast du mir gesagt, ja, frühestens in 2 Jahren oder so.
Ja, ja, genau.
Ja. Ich bin ehrlich, mir war schon, was ich gesagt habe, war mir schon klar, das ist keine, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so laufen wird.
Ja.
Und du hast mir eine Sprachnachricht geschickt und Bilder und mit dem Anfang von, oh Mary, also ja, eigentlich anders geplant, aber vielleicht kannst du das mal ganz kurz angucken, weil ich habe gerade keine Ahnung und lese es dir in Ruhe durch, aber sag mir einfach ehrlich, was du denkst und vielleicht können wir morgen mal den Hof ablaufen.
Ja.
Und als ich den Anfang gehört habe, war ich schon so, das riecht nach Ponys, ich hänge mich rein.
Ich hatte halt wirklich keine Ahnung, ob es umsetzbar ist. So,
du wusstest auch nicht, was ein Paddock ist.
Und ich wusste auch nicht, was Hufrehe ist. Ich wusste gar nichts. Ja. Und wie gesagt, ich hätte niemals hätte ich das gemacht, aber wir auch. Ja. Ist ja auch, also das ist ja nicht nur so dahergesagt, niemals hätte ich das gemacht, ich hätte es auch einfach gar nicht gekonnt. So, ich hätte ja irgendjemanden engagieren müssen und das wäre nicht möglich gewesen, der
sich komplett,
genau, so, und der dann sagt, hier, mach das und das und das. Aber wir sind durchgelaufen, du hast gesagt, das ist realistisch und dann haben wir alles sofort geplant. Ja, du hast also Pläne gezeichnet, gesagt, das und das an Materialien brauchen wir. Wir haben das Helferwochenende geplant. Wir waren parallel in Kontakt zu der Besitzerin von Luna und Pino, haben eigentlich den 15. Juni vereinbart. Dann gab es da hin und her, hin und her, hin und her. Die mussten doch früher weg. Dann mussten wir noch in den anderen Hof kontaktieren, den Simmerhof hier bei uns in der quasi Nachbarschaft, nicht so richtig nachbarschaftlich, schon ein Stück, aber ob die da kurz unterstehen können, dann sind sie da, mussten sie doch dort viel kürzer unterstehen, als wir geplant hatten. Weil dann am Samstag, ja, das doch noch passiert ist, dass wir einfach nicht fertig geworden sind, aber so fertig geworden sind, dass die beiden einziehen können. Also eigentlich ist es total, ehrlicherweise, Mary, ist es wirklich krass, was wir in den letzten 2 Wochen geschafft haben.
Vor allem überleg mal, das wäre schon krass, wenn alles nach Plan gelaufen wäre. Und ich meine, dass hier nichts nach Plan läuft, das ist mir mittlerweile klar, aber dass so viel schief läuft, ist auch irgendwie schon heavy. Mhm. Weil ich meine, haben wir jetzt, also die Lieferung ist immer noch nicht da.
Wir
mussten ja alles improvisieren. Ja. Ich bin doch mit Lara zum Globus gefahren, habe diese 100 Paddock-Platten gekauft. Also, unfassbar, ja.
Also wirklich so, Marcel hat 2 Wochen vorm Helferwochenende bestellt, Lieferzeit war 3 bis 4 Tage, das ist jetzt 4 Wochen her, fast. Mhm. Und die Lieferung ist noch nicht da. Heute sollte eigentlich das Weidezelt kommen. Ich bin gespannt.
Ja.
Weißt du was?
Nee, ich habe auch ja keinen.
Ja,
vielleicht kommen wir gleich unter unten stets.
Also maximal beschissen. Dann seid ihr ins Baumarkt gefahren. Dann dachten wir, ja, okay, komm, dann kommt wenigstens letzte Woche dann das Zaunzeug an. Dann kam das auch nicht. Wir haben die ganze Zeit auf diese Lieferung gewartet, waren schon wieder super verzweifelt. Und dann waren Mary, ich und die Kinder am Samstag Vormittag bei den Ponys, weil die waren ja dann schon da auf dem Simmerhof. An dem Tag war auch noch Kindergeburtstag oder ein Kindergeburtstag sagt man nicht einfach ab, das geht nicht so. Die Verantwortung haben wir halt nun mal auch noch. Also Kindergeburtstag eines meiner Kinder, nicht ein Kindergeburtstag auf dem Hof, das haben nämlich auch einige verwechselt. Nee. Und dann kommen wir vom Stall zurück, die Zeit hat gedrängt, das Buffet musste gemacht werden und alles. Und wir fahren auf den Hof und der Zaun steht einfach. Also das war richtig krass, so das zu sehen einfach. Ja.
Und ich meine ganz ehrlich, dafür, dass es improvisiert ist, ist es eine richtig geile Lösung geworden.
Ja.
Also das ist, glaube ich, die beste Notfalllösung, die wir hätten kriegen können. Ja. Ich finde die Notfalllösung mit dem Zaun zumindest aktuell besser als die wir geplant hatten.
Das ist halt auch so verrückt.
Gell, aber dann, es ist ja auch irgendwie so typisch wieder.
Was auch unter Zeitdruck passieren kann und unter, okay, wir müssen jetzt, heute Nachmittag ist Kindergeburtstag, die Ponys sollen einziehen, wir müssen jetzt einfach. Und dann werden irgendwie alle Kräfte mobilisiert und die Kreativität wird angeregt und keine Ahnung was. Und dann passiert sowas. Das ist richtig, richtig krass. Mein Vater ist zwar die ganze Zeit am Fluchen, aber er kann dann auch nicht sehen. Ich weiß nicht, vielleicht lasse ich es nur nicht eingestehen, was dann möglich ist, weißt du?
Also ich liebe ihn ja schon ein bisschen dafür. Also das ist mittlerweile, ich kenne ihn mittlerweile ein bisschen und deswegen kann ich, ist es mittlerweile für mich okay. Aber also schon allein diese Entrüstung, so, als klar war, es ist niemand, der den Radlader fahren kann, wo ich mir dachte, hä, klar können Leute von uns den Radlader fahren, wieder so ein Ding. Er hat
niemandem zugetraut.
Und ja, aber ja. Ich muss sagen, das ist auch wieder, da schlägt mein Feministinnenherz wieder ein bisschen höher, wenn ich sehe, okay, ich habe seine großen Augen gesehen, als ich das den Sand mit dem Radlader runtergefahren habe.
Ja.
Ja. Doch, ich krieg's auch hin, Radlader zu fahren. Und ne?
Das ist auch eine interessante, das ist schon wieder auch eine eigene Folge wert, weil wir hier, die so viele Frauen hier sind, die einfach sehr in diese Richtung unterwegs sind, sich nichts sagen lassen oder sagen lassen wollen, nicht akzeptieren, wenn gesagt wird, ihr könnt es nicht oder so, mit wirklich Boomer-Männern zusammen auf dem Hof. Das ist so eine krasse Kombi und ich bin so stolz auf uns alle, dass wir das so hinbekommen, ohne uns zu bekriegen. Total. Weil da halt von allen Seiten dann auch, vor allem natürlich von uns, weil wir müssen natürlich mehr runterschlucken als die, einfach eine gewisse Akzeptanz, aber auch eine Weigerung, das zu akzeptieren ist. Und die aber das halt auf eine irgendwie gute Art und Weise, sodass alle davon profitieren und lernen können.
Ja, vielleicht ist es dann mal kurz, dass man sich ein bisschen übereinander ärgert. Ja. Aber im Endeffekt sitzen wir dann doch zusammen da, sind dankbar, dass wir einander haben und können auch irgendwie drüber lachen, wie über was für Dinge wir eigentlich diskutiert haben, die eigentlich jetzt so easy von der Hand gingen.
Ja, voll. Auf jeden Fall.
Also diskutieren über den Zaun war, glaube ich, jetzt länger als der Zaunbau, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber das geht für mich in die gleiche Richtung. Also, dass hier einfach so Welten aufeinander prallen, wie das, was wir auch schon oft im Podcast hatten mit vegan, nicht vegan. Dass hier einfach so viel ist. Und es für alle nur bereichernd ist. Und das ist das, was ich so schade finde, dass es manche Menschen von außen gar nicht verstehen oder sehen können, wie viel sie ihrem eigenen Wachstum auch einfach im Weg stehen, sich dem komplett zu verweigern.
Ja.
So, auch dem eigenen Wachstum. Nicht nur, dass man Menschen dazu bringt, ihre Scheuklappen abzulegen und Dinge auszuprobieren, egal ob es jetzt im Feminismus-Kontext ist, oder Veganismus oder irgendwas Politisches oder so, sondern auch sich selbst wachsen zu sehen, dass man nicht direkt auf ich breche mit euch in Kontakt ab geht.
Ja.
Weißt du?
Total, so. Ja.
Ja,
ja, finde ich auch sehr schön, weil ich muss sagen, ne, klar, ich, also immer wenn ich deine Eltern hier auch mit ihnen in engeren Kontakt stehe, als ich mit deiner Mutter hier unten am Paddock am Rechen war und ich aus Spaß meinte, willst du meinen Regencape haben? Und dann
da gibt es ein Foto von. Eigentlich muss man dir das in die Instagram-Story packen.
Also das, wirklich, ich finde das, also so viel natürlich mich auch oft innerlich aufregt, wenn ich denke, haben wir das nicht alles längst durch, solche Themen? Können wir es bitte mal ein bisschen moderner denken?
Ja.
Finde ich, ist das zu denen total hoch anzurechnen, weil ich kenne auch einfach sehr, sehr viele andere Menschen in dieser Altersklasse, die ganz anders drauf wären. Seine Eltern sich wirklich eine Lanze für brechen, komplett darauf, also die sich wirklich dafür öffnen. Und das, ich meine, klar, ich bin jetzt auch eine fremde Person, ich bin jetzt nicht die Tochter, deswegen vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber wenn ich mit deinen Eltern in so ein Gespräch reinkomme, dann merke ich schon, da ist nicht direkt diese Abwertung, die bei vielen Menschen dann direkt so ist. Und dass ich schon, auch wenn wir schon noch über Feminismus reden müssen in diesem Kontext, trotzdem ich, obwohl ich eine sehr jung aussehende, kleine, schmale Frau bin, ich trotzdem auch in meinen Meinungen ernst genommen werde. Und dass trotzdem sich von mir Dinge angehört werden und wir einfach total heilsame und wertschätzende Gespräche führen können und auf Augenhöhe begegnen können. Weil das ist ein Punkt, den habe ich selten mit Menschen aus der Generation irgendwie hingekriegt. Dass das nicht irgendwann in einen, so die Mauer, die Frotten verhärtet sind und irgendwann einfach nur gesagt wird, ja, da haben wir halt verschiedene Meinungen. Und dann sich irgendwie angiftet.
Das
ist passiert hier gar nicht. Und das finde ich sehr hoch anzurechnen.
Das stimmt. Ich möchte da gar nicht zu viel mich selbst loben, aber ich musste sehr viel Vorarbeit leisten.
Das glaube ich dir. Möchtest du vielleicht mal vielleicht kannst du so Workshops geben, so, hey, nee, Generation.
Das wäre nichts, was man jemandem beibringen könnte. Mary, wir müssen zum Tierfact kommen, hau raus, du bist dafür zuständig.
Ja, ich habe gedacht, ich musste mich entscheiden für ein Tier, ich dachte, ich mache einen Pony-Pferde-Fact. Ich habe einen speziell für Shetland-Ponys.
Okay.
Ja, hast du eine... Was denkst du, warum Shetland-Ponys, wo die herkommen und warum die klein sind?
Aus Shetland. Nee, ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Ich habe mir noch nie Gedanken drüber, wo kommen Shetland-Ponys her?
Also warst du quasi schon richtig, die kommen von den Shetland-Inseln?
Ach, guck mal, ich wusste nicht, dass es Shetland-Inseln gibt. Genau. Okay, warte, wo sind die Shetland-Inseln? Irgendwas UK?
Ja, genau.
Ja?
Ja, okay, und so es hat einen Grund, also die sind nicht klein gezüchtet worden. Das denkt man oft, weil ne, kleine süße Kinderponys so klein züchten. Tatsächlich war das ein bisschen, also das war völlig natürliche Auslese, weil die so vor ungefähr 2000 Jahren gibt es die Rasse schon. Und die sind tatsächlich, also sind die so klein, nicht weil die klein gezüchtet worden sondern einfach, weil die gerade die Winter dort so hart waren von den Wetterbedingungen und die oft wenig Futter zur Verfügung hatten, dass einfach nur die kleinsten Pferde überleben konnten, die kleinsten Ponys.
Weil die nicht so viel Futter gebrauchen.
Genau, weil auch die mussten dort sehr harte Wetterverhältnisse aushalten und dafür mussten die robust sein und quasi auch mit wenig Nahrung auskommen. Und dann über die Jahre hinweg haben meistens nur die kleinsten Ponys überlebt. Und deswegen, über die Jahre wurden die halt immer kleiner, einfach wegen den Verhältnissen. Und deswegen sind Shetland-Ponys so klein. Nicht, weil viele Rassen werden ja extra klein gezüchtet, aber bei dem war es eigentlich so, dass es einfach durch die Wetterbedingungen so entstanden ist, dass einfach nur die kleinsten überleben konnten. Und deswegen sind Shetland-Ponys klein und da halt irgendwie absurd, dass die heute alles überfettet sind, weil die meisten Shetland-Ponys sind ja zu dick.
Ja,
aber ursprünglich, ja, genau, haben die nur überlebt, weil die eben mit weniger Nahrung auskommen als jetzt ein großes Pferd mit einem höheren Verbrauch, sag ich mal, und die einfach super robust sind. Genau.
Das heißt, man sagt der Rasse auch heute noch nach, dass die robust sind,
total,
dass die nicht so anfällig sind und so.
Ja.
Das ist ein sehr interessanter Tierfakt. Um zur Größe, also habe ich ja gerade schon gesagt, unsere sind auch zu dick, die müssen auch ein bisschen abspecken. Ich war überrascht, wie groß die sind, weil aber auch auf dem Simmerhof auch ein Shetland-Pony lebt, Bronco, den kennen die Kinder auch, der ist halt viel kleiner. Hast du im Kopf, von welchem, also was so, die Stockmaß unserer Ponys ist ja 1,2 Meter und 1,8 Meter?
1,9 Meter.
1,9 Meter. Und was ist so, wie klein kann so ein Shetland-Pony noch sein sonst so?
Also Pino ist schon Endmaß-Shetland-Pony, würde ich sagen.
Also groß.
Genau. Ja, okay. Also ich würde sagen, ich habe Shetland-Ponys gesehen, die von Widerristhöhe von 80 cm bis 1,10 ungefähr gehen.
Bronco müsste bestimmt so 8, du hast Bronco auch gesehen, oder? Der ist so 80 bestimmt,
ja.
Der ist ja wirklich
den sehr, finde ich schon sehr klein für einen Shetland-Pony,
ja,
tatsächlich.
Ja. Okay.
Aber das auch einfach, es ist ja auch eine, es gibt wahnsinnig viele und da gibt's, die gibt es auch in allen möglichen Größenausführungen, sage ich mal. Es hört sich absurd an, aber so ist es.
Also ich dachte, sie wären kleiner. Es wird zwar egal, wie groß sie sind, aber ich war überrascht. So.
Ja, und Dina hat mir von einem riesen Pferd erzählt.
Oh.
Ich war ganz gespannt, dieses riesen Pferd kennenzulernen.
Das war aber dann auch der Kontrast, weißt du? Wir waren schon öfter auf dem Simmerhof mit den Kindern und die haben sich um Bronco und um Blümchen gekümmert, zwei Ponys. Und dann war ich halt diese 80 Zentimeter oder so, oder 90, keine Ahnung, gewohnt. Und dann stand da auf einmal dieses Riesentier, das ja mir dann auch nicht mehr so groß. Ich hab zu Mary gesagt, das ist ein Dinosaurier.
Ich habe nach Stockmaß gefragt, so Stockmaß 1,60 ungefähr. Also an die Pferdemenschen und euch, ihr wisst sicherlich, dass 1,60 absolut kein großes Pferd ist.
Der ist mir so groß vorgekommen.
Also ne, ich bin gespannt, bis du ein bisschen mein Shirehouse siehst, mit einer Stockmaß zwischen 1,90 und 2 Meter.
Ja.
Ne?
Ich habe mich damit einfach nie beschäftigt. So, und ich habe mir auch Pferde nie so genauer angeguckt.
Ja, das, weißt du? Da sieht man die halt auch mal, ne? Wahrscheinlich auf der Wiese stehen, aber stehen die meistens weit weg und dann.
Irgendwie schon, ja. Oder halt Kutschen.
Ja.
Aber da habe ich dann halt auch bewusst immer weggeguckt, weil ich das nicht aushalten konnte. Ja. Und es ist ja was anderes, ob du Pferde im Film oder im Fernsehen siehst.
Oder davor
weil da kommt dir ja die Größe nicht.
Ja.
Ja. Aber da habe ich ein bisschen blamiert. Ja, Mary, danke für diese Folge. Das war einfach ein One-Take-Wand, ihr müsst gar nichts schneiden.
Ja, ich habe auch das Gefühl, jetzt im Nachhinein, also das ist so absurd, wir haben wahrscheinlich eine Stunde gequatscht und ich habe das Gefühl, also ohne Probleme könnten wir noch 5 Stunden weiter.
Können wir locker. Es gibt auch so viele Themen, die ich gerne eigentlich noch. Also das ist gut, wir haben hier jetzt auf jeden Fall noch Potenzial für ein paar Folgen.
Ja, aber bitte nur, wenn ich hier nicht mit meinem Sprechtempo überfordert habe, die Menschen. Und wenn
gebt uns mal eine nette Rückmeldung dazu.
Genau.
Also wie gesagt, ich genieße das sehr.
Ihr dürft gerne sagen, wenn euch mein Sprechtempo zu schnell ist oder... Ihr mich einfach unsympathisch wollen, die mal wieder anders hier sitzen.
Man kann doch auch langsamer stellen. Das in die andere Richtung geht es doch auch. Also bei Sprachnachrichten nicht, aber beim Podcast, glaube ich.
Ah, ja, komm mal.
Glaube ich, weiß ich aber nicht. Beim Podcast stelle ich auch meistens schneller. Wie auch immer. Schreibt uns unbedingt einen Kommentar zur Folge, lasst eine Bewertung da. Wir freuen uns, euer Feedback zu lesen. Seid nett. Aber das seid ihr. Ja. Ich bin mir sicher, Mary ist ein Publikumsliebling.
Ich kann es nicht einschätzen. Ich glaube eher nicht, aber ich kann mich gar vom Gegenteil überzeugen.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.